Deutschlandfunk Interview.
Die Türkische Republik feiert ihren 100. Geburtstag an diesem Wochenende. Vor genau einem Jahrhundert hat Mustafa Kemal Atatürk die Republik ausgerufen. Er wollte einen säkularen Staat nach westlichem Vorbild schaffen. Anstelle des Islam stand die Vision einer Nation, und zwar einer homogenen. Ein Volk, ein Land, eine Sprache. Minderheiten wurden unterdrückt und zwangsassimiliert. Wie blickt man in der Türkei auf diese Gründung der Republik vor 100 Jahren? Was bleibt heute von Atatürks Erbe jetzt, wo Erdogan das Land autoritär regiert? Darüber konnte ich sprechen mit Can Dündar, dem ehemaligen Chefredakteur der türkischen Zeitung Cumhuriyet. Er war einer der renommiertesten Journalisten der Türkei und ein lauter Kritiker Erdogans, was er heute noch ist. Ein Attentat hat Dündar nur knapp überlebt. Inzwischen lebt er im Exil in Deutschland und im vergangenen Jahr wurde er in seiner Abwesenheit zu mehr als 27 Jahren Haft in der Türkei verurteilt, weil er seinen Job gemacht hat und über Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes berichtet hatte. Wie die Türkei sich zu einer Autokratie entwickeln konnte, das legt Dündar in seinem Buch dar mit dem Titel Die rissige Brücke über den Bosporus, ein Jahrhundert türkische Republik und der Westen. Und zu Beginn wollte ich von ihm wissen, 100 Jahre Türkei, gibt es irgendeinen Grund zu feiern?
Nicht wirklich. Wir hatten leider Träume von größeren und besseren Festlichkeiten zum 100. Jahrestag. Wir hofften, eine demokratische, freie, säkulare Türkei feiern zu können. Aber leider ist das zurzeit nicht der Fall.
What would you say, what significance does the 100th?
Welche Bedeutung hat denn der 100. Jahrestag der Gründung der Türkischen Republik für die Menschen in der Türkei? Nicht nur Mitglieder der Minderheiten, zum Beispiel die Kurden, die sehen ja den Gründer des Staats, nämlich Atatürk, als Unterdrücker an.
Für manche Menschen trifft das zu. Die meisten aber respektieren ihn. Aber mir scheint, im Augenblick haben sie eher das Gefühl, dass sie die Republik gerade verlieren. Einige Menschen fühlen sich gar nicht mehr als Bürger einer Republik.
Was meinen Sie damit, wenn Sie sagen, sie verlieren gerade die Republik?
Damit meine ich, dass die Grundlagen der Republik, die säkulare parlamentarische Regierungsform, gerade durch die neue Regierung zerstört wird, durch die Erdogan-Regierung. Die meisten Menschen machen sich also Sorgen, dass sie von einer Art demokratischer Republik träumten, aber nun müsse man die Demokratie abschreiben, da jetzt sogar die Republik allmählich verloren geht. Und Erdogan versucht gerade, die türkische Republik in eine Art islamische Republik zu verwandeln und der säkulare Charakter der Republik droht verloren zu gehen. Deshalb sehe ich im Volk keinerlei Begeisterung, irgendetwas zu feiern. Vielmehr sind die Menschen in Sorge um die Republik.
Wir sehen in der Türkei, dass die Feierlichkeiten verhältnismäßig klein gehalten sind. Andererseits haben wir beobachtet, dass das Präsidentenbüro ein Video veröffentlicht hat, in dem man feststellt, die Arbeit von 100 Jahren sei in 20 Jahren vollbracht worden. Was glauben Sie, welche Rolle möchte Erdogan Atatürk hier zuweisen? In welcher Weise vielleicht instrumentalisiert er ihn auch?
Erdogan und seine Unterstützer sind der Republik nicht gerade freundlich gesonnen. Das ist allgemein bekannt. Sie mögen Atatürk nicht, sie mögen die republikanischen Ideale nicht, denn die türkische Republik wurde ja als westliche, säkulare Regierungsform gegründet, die er, Erdogan, jetzt gerade in Frage stellt. Aus diesem Grund sind es genau diese Leute, die die Grundwerte der Republik nicht respektieren. Die Menschen dort können jetzt nicht feiern, weil sie spüren, dass ihnen die Ideale und Prinzipien der Republik verloren gehen. Deswegen herrscht im Land keine Jubelstimmung bei den Feiern. Was nun die Beziehung Atatürk-Erdogan angeht, so war zunächst einmal Atatürk ein Revolutionär. Ich betrachte Erdogan als Konterrevolutionär. Atatürk führte das Land die ersten 15 Jahre seit Gründung der Republik. Erdogan steht seit 21 Jahren an der Spitze des Staates. Diese beiden Männer sind einander nicht ähnlich. Ganz im Gegenteil. Sie stehen im Widerspruch zueinander. Denn der eine ist ein Revolutionär, der andere ein Konterrevolutionär.
But one also has to say that Atatürk.
Man muss ja aber auch sagen, dass Atatürk in seiner Absicht, ein modernes westliches Land zu schaffen, sehr schmerzliche Reformen umgesetzt hat, auf eine autoritäre Art. Was halten Sie von diesem Regierungsstil und was ist von Atatürk nach 100 Jahren noch immer vorhanden in der Türkei?
Yeah, now we are talking about 30s and imagine.
Nun, wir sprechen gerade über die 30er Jahre. Stellen Sie sich die Welt in den 30er Jahren vor. Stellen Sie sich Deutschland vor. Stellen Sie sich Spanien vor in den 30er Jahren. Natürlich. Wenn man sich die Türkei in den späten 20er und den 30er Jahren anschaut, dann sieht man, es gab eine aggressive Art der Aufzwingung von Reformen durch die Regierung gegenüber der Öffentlichkeit. Aber so war die Zeit damals. Der Faschismus hatte damals Europa im Griff und Atatürk setzte ein modernes Recht durch. Es gab damals keine andere Möglichkeit. Die Demokratie war damals nicht besonders populär. Aber heute haben wir doch ein demokratisches Land, mindestens ein vorgeblich demokratisches Land. Und heute darf man, kann man in der Türkei kein autoritäres Regime mehr akzeptieren.
You cannot accept any autoritarian regime today in Turkey.
And in your book you describe, in Ihrem Buch beschreiben Sie ja auch ein Szenario des Gezeitenwechsels in der Türkei, wo Militärinterventionen und Regierung etwa alle 10 Jahre kommen und gehen, bis dann Erdogan die politische Bühne betrat. Wie hat Erdogan den von Ihnen beschriebenen Gezeitenwechsel unterbrochen?
Er war schlau genug zu erkennen, dass das einzige Hindernis auf seinem Weg die Armee war. Ihm wurde klar, dass es unmöglich für ihn sein würde, die volle Kontrolle über das Land angesichts dieses Militärs zu gewinnen. Und somit forderte er die Armee heraus. Er hat tatsächlich Mittel gefunden, um die Armee loszuwerden und sie von der politischen Bühne zu verdrängen. Selbstverständlich unterstützten die türkischen Liberalen und westlich gesonnene Kreise ihn darin. Sie hatten ja auch ihre guten Gründe dafür, denn was zum Teufel hatte eigentlich die Armee in der Politik verloren? Aber leider war die Armee wegen des Fehlens einer modernen Zivilgesellschaft und eines echten Widerstandes die einzige Macht, die die Republik und den säkularen Staatsaufbau schützen konnte. So haben wir damals die Armee verloren und haben stattdessen nun einen Polizeistaat.
And you describe how Turkey swings. Sie beschreiben auch, wie die Türkei zwischen Militär und Moschee hin und her schwingt, gewissermaßen wie ein Pendel. Wo befindet sich denn jetzt gerade dieses Pendel?
Now one part of the pendulum is gone, the army.
Nun, ein Pol dieser Pendelbewegung ist weg, nämlich das Militär. Und das Pendel steht nun voll unter der Kontrolle Erdogans. Somit haben wir eine unausgewogene Situation zugunsten des politischen Islams. Leider ist das so. Einige versuchen immer noch, Widerstand zu leisten. Es gibt viele mutige Menschen, die sich der Herrschaft des politischen Islams widersetzen. Aber Erdogan hat die Maschinerie des Staates voll im Griff.
The state machinery.
This focus on Islam is this maybe also.
Diesen Fokus auf die Revitalisierung des Islam könnte man ja auch deuten als eine Reaktion auf Atatürks Reformen, die ja so stark gegen den Islam waren und auf den modernen Staat ausgerichtet, oder?
Pro-modern state.
Maybe, yeah, I was trying to explain this in my book.
Möglicherweise. Ich versuchte das in meinem Buch zu erklären. Wenn man dem Volk radikale Reformen auferlegt, das ja damals nichts außer dem Islam hatte. Stellen Sie sich vor, da kommt eine säkulare Regierung und nimmt ihnen das weg. Dafür gab es zu jener Zeit keinen Ersatz außer dem Nationalismus. Ebenso war auch die wirtschaftliche Infrastruktur nicht bereit, eine so große radikale Revolution während der 20er Jahre zu tragen. Gegen Ende der 1920er Jahre gab es eine heftige Wirtschaftskrise und danach standen alle Reformen auf der Kippe und da musste die Regierung sie gewaltsam durchsetzen. Und leider ist das nun das Ergebnis der 100 Jahre. Nun haben wir immer noch Widerstand gegenüber den Reformen.
That's the result after 100 years. Now we still have resistance towards the reforms.
You have met Erdogan several times in person. The first time.
Herr Dündar, Sie haben Erdogan mehrfach persönlich getroffen, zum ersten Mal in den späten 90er Jahren, als Erdogan noch Bürgermeister von Istanbul war. Und Sie beschreiben ihn als einen sehr ehrgeizigen Politiker, der Schriftsteller feierte und Bücher achtete. Nun aber behauptet Erdogan, dass Bücher gefährlicher seien als Bomben. Wie erklären Sie diesen Sinneswandel?
Explain this change of mind.
I wonder if it was a change of mind or he was hiding his real ambitions.
Tja, ich frage mich, ob das wirklich ein Sinneswandel war oder ob er seine echten Bestrebungen damals verbarg. Er war damals radikaler, als er heute ist. Er wurde damals öffentlich mit der Feststellung zitiert, er sei für ein Scharia-Regime und dass er kein Vertrauen in die Demokratie habe. Aber er hatte damals nicht genug Macht und musste eine andere Rolle spielen. Das ist also der eine Teil der Geschichte. Der andere Teil lautet natürlich, sobald er die volle Macht hatte, vergiftete sie ihn. Jetzt ist er aggressiver denn je in seinem ganzen Leben.
Bei den letzten Wahlen hat die Hälfte der Bevölkerung gegen Erdogan gestimmt, trotz einseitiger Berichterstattung, trotz der Verhaftung oppositioneller Politiker und der Ablehnung von bestimmten Klagen gegen Wahlbetrug. Was sind denn nun die Aussichten für die Türkei? Haben Sie angesichts dieser Lage Hoffnungen? Do you have any hope in this situation?
Nun, einerseits haben wir genug Anlass, alle Hoffnung aufzugeben, weil, wie ich glaube, viele Menschen kein Vertrauen mehr in Wahlergebnisse haben. Sie sind keineswegs erpicht darauf, zu den Wahlurnen zu gehen. Und wenn man dem Wahlvorgang nicht vertraut, dann kann man eine Regierung nicht abwählen, die ja über den gesamten Staatsapparat mit Hilfe von Wahlen volle Kontrolle hat. Wohin sonst sollte man Vertrauen haben? Revolte? Die Türkei hatte es ja vor 10 Jahren versucht, mit den Gezi-Protesten. Die wurden niedergeschlagen. Ein Militärputsch? Auch das wurde versucht. Zum Glück hat es nicht funktioniert. Wie kann man aber einen Diktator oder einen sonstigen Autokraten loswerden, wenn man keinerlei Mittel hat, das zu machen? Das ist der entscheidende Punkt. Ich bin aber immer noch zuversichtlich, denn mindestens die Hälfte der Bevölkerung hat ja gegen ihn gestimmt, wie Sie erwähnt haben. Und es gibt einen starken Widerstand im Land.
I was wondering, in your book you sound very disillusioned about. In Ihrem Buch klingen Sie ja sehr desillusioniert über die Art und Weise, wie die Europäische Union oder die europäischen Länder mit Erdogan umgehen, dass sie ihm, wie Sie sagen, keine Grenzen aufweisen. Was genau erwarten Sie von der EU und auch von Deutschland?
Of the EU and Germany.
In fact, when you talk about European countries, I'm referring to the European governments.
Tja, wenn Sie über die europäischen Länder sprechen, dann beziehe ich das auf die europäischen Regierungen. Denn die Öffentlichkeit, und dessen bin ich mir wirklich gewiss, die versteht wirklich, wofür wir und wogegen wir kämpfen. Was aber die Regierungen angeht, leider geben diese ihren Interessen vor. Und sie sind bereit, Grundsätze zugunsten ihrer Interessen zu opfern. Das haben wir bei der Flüchtlingskrise gesehen. Seit damals haben sie vor Erdogans aggressiver Politik die Augen verschlossen, nur um die Flüchtlinge in der Türkei zu halten und sie daran zu hindern, nach Europa zu kommen. Dasselbe ist bei der Ukraine-Krise geschehen. Und Erdogan ist ja ein Meister darin, Krisen zu seinen Chancen umzumünzen. Und gerade jetzt versucht er das erneut im israelisch-palästinensischen Konflikt.
Welche Rolle wird die Türkei denn im Nahen Osten übernehmen, nachdem Erdogan jetzt ja klargestellt hat, dass er nicht gedenkt zu schweigen und dass er die Hamas als eine, Zitat, Befreiungsbewegung betrachtet?
Zunächst einmal versuchte er ja, neutral zu bleiben. In der ersten Woche oder den ersten 10 Tagen war er sozusagen im Gleichgewicht. Denn er witterte hier eine Chance, dass er in diesem Konflikt eine Rolle spielen könnte. Dann erkannte er, dass niemand bereit wäre, ihm am Verhandlungstisch einen Platz einzuräumen. Und dann fiel er auf seine alte Position zurück, um diesen Konflikt zur Stärkung seiner Macht zu nutzen. Heute wird er eine große Versammlung in Istanbul abhalten. Ich bin sicher, das wird die Feiern zum 100-jährigen Gründungstag der Türkei am Sonntag überschatten.
And then we still have the question of, wohin treibt die Türkei denn langfristig? Sie war ja stets diese Brücke zwischen Ost und West, politisch, aber auch militärisch gesprochen, im Westen angebunden, durch die NATO, durch auch mögliche Gespräche in die EU zu kommen, durch die Zollunion. Wohin geht Ihrer Meinung nach diese Reise jetzt?
Where do you see this going from now?
To be honest with you, today's feeling of mine is like we are losing a country.
Ich sage es Ihnen gegenüber ganz ehrlich. Mein Gefühl sagt mir, dass wir gerade ein Land verlieren. Wir haben nicht nur eine Wahl verloren, sondern ein Land. Das bedeutet, dass die demokratische Türkei eine gute Lösung war, eine gute Chance, eine gute Alternative für uns alle, für die Demokratie in der Türkei und sogar in Europa. Aber leider hat Erdogan jetzt dank der Unterstützung des Westens, der westlichen Regierungen, die Macht, die gesamte Staatsform mit einer neuen Verfassung zu ändern, die er versucht durchzudrücken. Mit dieser neuen Verfassung wird er sein Einparteiensystem ausrufen. Und dann, fürchte ich, würde es sehr schwer fallen, zurückzukehren zu einer, wenn auch schwachen, Demokratie in der Türkei.
I'm afraid it will be very difficult to come back to even a weak democracy in Turkey.
And then I want to understand, what does this mean for you personally? Herr Dündar, ich würde zum Ende dieses Gesprächs noch gerne erfahren, was das für Sie persönlich bedeutet. Sie haben mal erwähnt, dass Sie ein Gedicht von Bertolt Brecht über Ihrem Bett in der Wohnung hängen haben. Dort heißt es: Schlage keinen Nagel in die Wand, wirf keinen Rock auf den Stuhl, warum für 4 Tage vorsorgen, morgen kehrst du zurück. Sie sind ja mittlerweile etwa 7 Jahre lang schon im Exil. Hämmern Sie einen Nagel in die Wand in Deutschland?
A nail into the wall in Germany?
Oh, I was not sure.
Oh, ich war mir da nicht sicher vor 5 Monaten, aber jetzt fange ich schon mit dem Hämmern an, denn ich sehe nicht, dass diese Dunkelheit so bald verschwunden ist. Ich habe aber viel in den Memoiren der deutschen Exilanten gelesen, insbesondere der Emigranten in der Türkei. Einige von ihnen warteten etwa 10 Jahre, wie Ezzard Reuter, dann kehrten sie in das freie Berlin zurück und übernahmen Verantwortung beim Aufbau eines neuen Landes. Einige von ihnen landeten schließlich in Argentinien, wie etwa Stefan Zweig. Andere kehrten nach Deutschland zurück, sehr zu ihrer Enttäuschung, wie vielleicht Bertolt Brecht. Wir haben viele Optionen vor uns. Ich hoffe immer das Beste.
So der türkische Journalist Can Dündar, der in Berlin das Exilmedium Özgürüz betreibt. Und wir haben über 100 Jahre türkische Republik gesprochen und wohin das Land unter Erdogan steuert.